SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Zweite Ausgabe des SWR 1 Jahresrückblicks 2021. Jetzt gleich mit Achim Schlöffel, der als erster Mensch der Welt den Ärmelkanal durchtaucht hat.
Ich sehe es als Höhlentauchgang, wie eine Traverse. Also auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite wieder auftauchen. Und habe die Möglichkeit, dazwischen aufzutauchen, ausgeschlossen für mich.
Mit 7 Jahren fing Achim Schlöffel an zu tauchen. Jetzt mit 50 kommt er auf mehr als 10.000 Tauchgänge. Schlöffel unternahm Tauchexpeditionen zu versunkenen Schiffswracks, in unerforschte Unterwasserhöhlen und in eiskalte Bergseen. Und er riskierte bei Rettungsaktionen sein Leben, um das Leben anderer Menschen zu retten. Schlöffels spektakulärster Tauchgang: im Sommer 2012 durchtauchte er als erster Mensch der Welt den Ärmelkanal.
Der Ärmelkanal erscheint für viele Leute als totales Suizidkommando, ja. Es war aber tatsächlich eine extrem gut geplante, sehr lange durchdachte Geschichte.
Wie viele Leute haben vor Ihnen versucht, diesen Ärmelkanal zu durchtauchen?
Ich weiß von 3 sicher, die es versucht haben.
Alle 3 sind gescheitert?
Ja. Mir hat mal jemand gesagt, es gab noch mehr, aber das habe ich nicht blickt. Aber das 3 weiß ich sicher.
Welche Strecke haben Sie sich ausgeguckt?
Von Shakespeare Bay nach Cap Grenier, das ist ungefähr die Strecke, die die Kanalschwimmer auch nehmen.
Aha, wie
das ist die kürzeste, das sind 32, irgendwas Kilometer Luftlinie.
Wassertiefe?
Bis etwas über 50 Meter, wobei meine Strecke länger war. Ich bin über 60 Kilometer getaucht.
Und wie plant man dann diese 32 Kilometer?
Die Gefahr im Ärmelkanal ist zum einen natürlich die Schifffahrt. Das ist die meistbefahrene Schifffahrtsstraße der Welt. Das kann man sich wirklich wie die Autobahn vorstellen. Und dann haben sie natürlich relativ unplanbares Wetter, Wind, Wellen. Die Leute, die es vor mir probiert haben, haben alle versucht, nah an der Oberfläche zu bleiben, ein Supportboot dabei zu haben, in irgendeiner Weise sich sozusagen abzusichern. Und ich habe gesagt, ich sehe es als Höhlentauchgang, wie eine Traverse, also auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite wieder auftauchen, und habe die Möglichkeit, dazwischen aufzutauchen, ausgeschlossen für mich.
Wie viel Wasser haben Sie in jedem Fall unter sich gelassen? Oder über sich eigentlich, logischerweise? 10 Meter, 15 Meter?
Meine Durchschnittstiefe waren 30 Meter.
Aha.
Und der tiefste waren 57. Ich musste mal einem Schiff ausweichen, einem ziemlich großen.
Ja.
Und da beim Schnitt waren es immer so um die 30 Meter.
War das dieser Höllenlärm, den dieser Höllenfrachter verursacht hat?
Ja, also es war tatsächlich das damals eines der größten Containerschiffe der Welt, die GMC Wagner. Ich glaube, über 300 Meter lang, 16 Meter Tiefgang. Und man kann den Schiffsverkehr im Kanal relativ gut tracken online. Wir waren uns eigentlich sicher, dass an dem Tag nichts ist. Und die lag irgendwo auf Rede mit einem technischen Problem und ist dann sozusagen wieder in den Verkehr rein. Und ich habe sie genau getroffen.
Okay.
Und das war schon unangenehm.
Wie weit war die Schiffsschraube von Ihnen entfernt?
Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Es ist super dunkel. Sie hören nur diesen Irrsinnslärm, haben die Vibrationen. Und es hat sich sehr nah angefühlt. Und dann bin ich nach unten ausgewichen. Und man hat die Vibrationen tatsächlich bis über 50 Meter gespürt. Und ich habe wirklich unterbrechen müssen, bin wirklich auf Grund gegangen, bis sie wieder weg war. Das war schon.
Wir haben vorhin über Angst gesprochen. Ist da die Angst gekommen?
Ja, klar.
Nach wie vielen Stunden sind Sie in Frankreich angekommen?
Aus dem Wasser war ich nach ziemlich genau 12 Stunden. Ich glaube 11 Stunden 58 oder so.
Körperliche Verfassung?
Gut.
Verena Bentele ist von Geburt an blind. Sie kann nur hell und dunkel erkennen. Sie wächst mit den Eltern und 2 Brüdern in Tettnang auf und sie wird eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen. Im Biathlon und im Skilanglauf wird sie 4-mal Weltmeisterin und 12-mal Paralympics-Siegerin. Seit 4 Jahren ist Verena Bentele die Vorsitzende des Sozialverbandes VDK. Als sie im April bei uns war, erzählte sie, wie es damals war, als sie auf Afrikas höchsten Berg, den Kilimandscharo, stieg.
Wir haben eine Tour gemacht, wo man 6 Tage braucht bis zum Gipfel und so 6 Tage unterwegs zu sein mit der Gruppe, immer höher raufzukommen, immer weniger Sauerstoff zu haben, 6 Tage ohne Haare waschen, gruselig, aber war richtig cool, wenn man dann oben steht auf fast 6000 Meter, auf 5900 Meter und der Wind pfeift einem um die Nase, man hört nichts mehr außer Wind und Luft, ist cool.
Wie viel Hilfe brauchten Sie da als jemand, der nicht so schrecklich viel sieht?
Ich habe schon Hilfe gebraucht, ich hatte eine Freundin dabei, die mich geführt, die mich begleitet hat. Und bei der bin ich sozusagen immer hinterhergelaufen und hatte am Rucksack bei ihr so ein kleines Bändel befestigt, an dem ich mich orientieren konnte. Und hatte dann immer so einen Wanderstock und eine Hand an dem Bändel.
Mhm. Laufen, stelle ich mir vor, ist relativ einfach. Fahrradfahren ist deutlich komplizierter, ändert aber nichts dran, dass Sie wie oft diesen Radmarathon Trondheim-Oslo gefahren sind?
Also das Radfahren erstmal ist auch nicht so furchtbar kompliziert, wenn ich alleine fahre. Das geht nur bei meinen Eltern auf dem Land am Bodensee, aber sonst mit Tandem geht es wunderbar. Da sitzt dann einer vorne, der lenkt und bremst und schaltet und ich darf hinten Druck machen und treten. Und ich habe 3-mal den Radmarathon Trondheim-Oslo gemacht. Das sind 540 Kilometer. Und ja, danach tut einem alles extrem weh, aber es ist super cool, wenn man es geschafft hat.
Wie viel Zeit braucht man für so ein Ding?
Beim letzten Mal, das war mein schnellstes Mal, habe ich 20 Stunden 50 Minuten gebraucht. Wir hatten leider am Schluss noch eine Panne, sonst wäre es noch mal einen Ticken schneller gegangen, aber ich fand es schon ziemlich cool.
Ohne Panne sitzt man 20 Stunden auf dem Rad oder macht man da auch mal eine kleine Pause?
Nee, man macht auch schon Pausen, man muss kurze Pausen machen, allein so für die biologischen Bedürfnisse und Essen, Trinken, Radflasche auffüllen oder austauschen. Und beim dritten Mal war es richtig Luxus, da hatten wir ein Begleitfahrzeug dabei und haben Nudeln bekommen. Die ersten 2-mal bin ich wirklich mit meinem Kumpel allein gefahren und habe nur diese normalen Verpflegungsstation mitgenommen. Ja. Das war nochmal eine Spur härter.
Nächstes großes sportliche Ereignis, das Sie angehen werden?
Ja, ich hoffe ja auf eine Zeit nach Corona. Ich bin vor 2 Jahren einen Marathon gelaufen, das würde ich gerne wieder machen. Im Moment gehe ich vor allem laufen und Radtour muss ich mir irgendwas Verrücktes überlegen. Und ansonsten will ich irgendwann mal mit den Langlaufskiern auch noch irgendwas Verrücktes Langes machen.
Bedeutet, da muss man sehr weit in den Norden hoch, aller Wahrscheinlichkeit.
Da muss man weit in den Norden und ich könnte mir sowas vorstellen, wie mal eine Woche mich irgendwo in Lappland aussetzen lassen und da mit Leuten zu laufen. Das habe ich mal mit Freunden gemacht. Da waren wir oben in Finnland und waren eine Woche im Schnee. Das war sehr, sehr schön. Also natürlich auch mit Hütte und mit Sauna und genug Alkohol. Das war auch gut.
Dieter Koslik war 20 Jahre lang der Chef und das Gesicht der Berlinale. Er überredete Clint Eastwood und Martin Scorsese, nach Berlin zu kommen. Er kaufte Meryl Streep an einer Tankstelle einen Blumenstrauß und er überwachte die Nachtruhe der Rolling Stones. Als Koslik Ende April unser Gast in SWR1 Leute war, ging es natürlich auch um das Kino in Zeiten der Pandemie.
Das ist ein tödlicher Cocktail. Die Filme kommen halt jetzt zuerst, sage ich mal, auf dem Fernsehschirm und dann im Kino. Und warum? Weil die Kinos geschlossen sind. Also das ist ein tödlicher Kreislauf. Und diese Mischung aus dem, die Kinos sind geschlossen und auf der anderen Seite guckt man sich die zu Hause an, da ist die Zukunft des Kinos wirklich gefährdet. Ich bin der Überzeugung, dass das Kino überlebt. Aber man weiß es ja auch hier in Stuttgart, Metropol wird geschlossen, ist nicht das einzige Kino, in München gerade das Tor-Kino am Sendlinger Torplatz. Also da geht es hart zu in Zukunft und wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir die. Ich hoffe, dass das noch rechtzeitig gestoppt werden kann.
Wagen Sie denn eine Prognose, wie viele Kinos überleben in Deutschland? Wie viele
nee, das wage ich
überleben?
Nicht und das will ich auch nicht wagen. Das will ich gar nicht jetzt wissen, dass das so kommt. Ich hoffe, dass alle überleben, aber es muss sich vieles ändern. Es gibt ja diesen berühmten Film von Visconti, der Leopard. Da ist der Hauptsatz heißt, es muss sich sehr, sehr viel ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist auch im Kino so. Wir müssen viel ökologischer, viel nachhaltiger die Filmproduktion gestalten. Die sind natürlich auch CO2-Emittenten. Seit gestern wissen wir, die CO2-Werte müssen gesenkt werden in Europa auf 55% in 10 Jahren und bis 50 auf 30% und dann nochmal 55% bis 2050. Also da muss sich wirklich was ändern und auch das Essen im Kino muss sich ändern. Diese ganzen Süßwarengeschichten, dieses Zuckerwasser, was da verabreicht wird für viel Geld. Sonst gehen die Leute wirklich nicht rein. Sonst kaufen sie sich für 17 Euro ein Abonnement, gucken sich zu Hause an und kaufen sich eine Fertigpizza. Das ist noch billiger.
Jetzt leben wir seit mehr als einem Jahr weltweit mit dieser Pandemie und haben alle miteinander die Hoffnung, dass wenn jetzt genügend Impfstoff da ist und wir alle geimpft werden, dass dann die Pandemie verschwindet. Ist das auch Ihre Hoffnung?
Die wird verschwinden, das ist so wie Grippe. Also so sage ich mal, also ist natürlich eine ganz andere Dimension, so wie Pest ist es eigentlich. Ja. Die wird verschwinden, aber wir werden damit leben müssen, dass wir mit diesem Virus leben, weil der nächste kommt, ist schon auf dem Weg. Das heißt, wir müssen ganz andere Produktionsmechanismen einführen. Ich will das jetzt nicht hier sagen, weil sich die Leute nämlich aufregen gleich beim Mittagessen, aber wir müssen eine völlig andere Landwirtschaft haben, wir müssen eine völlig andere Esskultur haben. Das ist ungefähr so wie mit den Autos. Also da muss die Wende jetzt eingeleitet werden, sonst kommt der nächste Virus und dann sitzen wir wieder da.
Wie viel wiegt ein schwarzes Loch? Aus wie viel Prozent dunkler Materie besteht das All? Und wie entstehen eigentlich Sterne? Diese Fragen stellt sich die Astrophysikerin und Philosophin Sibylle Anderl und sie gab die Antworten in SWR1 Leute bei Nicole Köster.
Sterne entstehen, wenn dichte Molekülwolken aus Gas und Staub in sich zusammenstürzen. Und das kann man in der Milchstraße an vielen, vielen Stellen beobachten. Das ist nicht leicht zu beobachten, denn die Wolken, hatte ich schon gesagt, da ist viel Staub drin. Insofern sind diese sehr, sehr jungen Sterne versteckt in diesen Wolken. Aber mit modernen Teleskopen, die auch Infrarotwellenlängen wahrnehmen können, mit denen kann man diese jungen Sterne sehen und versuchen zu verstehen, wie diese Entstehung vor sich geht.
Es gibt also auch nur diesen einen Weg der Sternentstehung oder gibt es da Varianten?
Naja, man muss halt immer die Materie irgendwie zum Kollaps bringen, damit ein Stern draus wird. Aber dann gibt es verschiedene Varianten erstmal, wie dieser Kollaps zustande kommt. Also das kann durch eine Explosion passieren, die die Wolke sozusagen aufrüttelt. Das kann einfach passieren, weil die Wolke einfach eine bestimmte Dichte erreicht. Dann gibt es noch Unterschiede. Leichte Sterne, so wie unsere Sonne, die entstehen ein bisschen anders als sehr schwere Sterne. Also da gibt es schon viele verschiedene Dinge und das macht dieses Thema auch so spannend, weil es da auch noch ganz, ganz viel Unverstandenes gibt, was man erforschen muss.
Die Urknalltheorie, von der wir alle schon mal gehört haben, ist die sehr populär und weit verbreitet?
Die Urknalltheorie, das ist die Standardtheorie, die durch sehr, sehr viele Beobachtungen heute bestätigt wird. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenskala, eine ganz andere Größenordnung. Das muss man sich ja immer so ein bisschen vor Augen halten. Unser Sonnensystem ist ja das, womit wir so im Alltag vielleicht am meisten zu tun haben, weil wir vom Mars hören, vom Jupiter, von Saturn und so weiter. Das ist aber ja nur wirklich ein sehr, sehr kleines Gebiet eingebettet in unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße ist wiederum nur eine Galaxie von Milliarden anderer Galaxien. Und dann hat man ziemlich schnell die Kosmologie mit der Frage, wie das Universum entstanden ist. Und da kommt man dann zum Urknall.
Das ist ja ganz spannend, was sich in der Zwischenzeit alles getan hat. Vor 100 Jahren wurde ja überhaupt noch die Existenz von anderen Galaxien angezweifelt. Mhm. Wie schnell ist Ihre Wissenschaft?
Mittlerweile ist die Astrophysik sehr, sehr schnell geworden. Aber das ist ein wunderbarer Punkt, den Sie da ansprechen. Tatsächlich in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war das noch die große Debatte. Diese milchigen Flecken am Himmel, die man sehen kann, wenn man sehr genau hinguckt. Sind das Nebel in unserer Milchstraße oder sind das andere Galaxien? Das war eine ganz große, heiß diskutierte Frage, die erst so 10 Jahre später geklärt wurde. Also in den 30er Jahren. Und dann ging es immer weiter, immer schneller. Man hat neue Beobachtungstechnologien erschließen können und hat damit zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte möglich gemacht, Fragen über die Gestalt des Universums, über die Natur unseres Kosmos auf empirischer Basis beantworten zu können. Und insofern können wir heute auf der Grundlage von Beobachtungen sagen, unser Universum ist knapp 13,8 Milliarden Jahre alt. Wir hatten einen Urknall, das Universum dehnt sich beschleunigt aus. Das ist natürlich ja wiederum wirklich sehr beeindruckend, dass wir sowas heute auf der Grundlage von Beobachtungen sagen können.
Fast 3 Millionen Kinder in Deutschland leben unterhalb der Armutsgrenze. Viele kommen aus schwierigen Verhältnissen. Ihre Perspektiven sind in fast jeder Beziehung schlechter als die Perspektiven anderer Kinder. Seit inzwischen 25 Jahren kämpft Bernd Sickelko gegen Kinderarmut. Er ist der Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Arche. Und er war Ende Mai Gast in SWR1 Leute.
Wir sind immer erreichbar.
24 Stunden,
weil wir natürlich wissen, dass die Menschen Probleme haben, auch außerhalb der Öffnungszeit von Jugendämtern und Arche. Und durch Corona ist es natürlich noch mehr geworden, weil wir natürlich den Kontakt auch zu manchen Menschen nur durchs Telefon halten können, weil sie nicht in unsere Einrichtungen kommen können. Wir haben viele Familien, die wohnen auf 70 Quadratmeter mit 8 Personen. Da sind Probleme natürlich vorprogrammiert. Manche alleinerziehende Mütter haben angerufen und haben gesagt, ich komme nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Kinder haben angerufen. Die schlimmste Situation war, dass eine Mutter anrief, weil ihre 8-jährige Tochter versucht hat, sie zu erwürgen. Da muss man natürlich reagieren. Es gab auch während dem ersten Lockdown Hilferufe von Kindern, die nicht mehr klargekommen sind, die gesagt haben, ich breche jetzt aus, nur wo breche ich hin?
Wie haben Sie bei der 8-Jährigen reagiert?
Ja, das ist eine Familie, wo wir sowieso viel Kontakt haben. Da hilft manchmal dann, den Hörer in die Hand zu nehmen, sich das Kind zu holen und dann erstmal zu telefonieren, bevor man dann selber hinfährt und mit dem Kind persönlich spricht oder mit der Familie. Aber es ist völlig klar, dass in so einer Krisensituation auch Krisen auftreten, die man nicht benennen kann.
Ab welchem Zeitpunkt informieren Sie die Polizei beispielsweise, damit die eingreifen kann?
Natürlich, wenn Gefahr besteht zwischen für Leib und Leben, dann wird das Jugendamt informiert und auch die Polizei. Aber manchmal ist es so, dass der moralische Beistand ist der wichtigste. Viele Menschen haben ja nicht Oma und Opa, Tante und Onkel oder Freunde in ihrem näheren Umfeld. Und wenn das auch eingeschränkt war durch einen Besucher, den sie empfangen durften, ist natürlich klar, dass man sich dann an denjenigen wendet, der am nächsten ist. Und das ist in der Regel auch die Arche, weil wir sind ja eher eine erweiterte Familie als ein entfernter soziales Partner.
Wenn Sie die Jugendämter ansprechen, welche Erfahrungen roundabout haben Sie mit denen gemacht in den letzten Jahren?
Das ist recht unterschiedlich. Viele unserer Familien sind dem Jugendamt ja bekannt und wir haben natürlich Sachbearbeiter, die relativ schnell reagieren. Wir haben aber auch Sachbearbeiter, wo man sagen muss, okay, die sind sicherlich überfordert, weil sie viele dieser sogenannten Fälle haben und da kommt man manchmal dann auch schon an seine Grenzen. Es führt schon manchmal dahin, auch, dass es auch Streit manchmal gibt und Meinungsverschiedenheiten. Aber in letzter Instanz muss man immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht um Meinung geht, sondern um das Kind, was zu schützen ist.
Es hat ja auch grauenhafte Fälle gegeben in den letzten Jahren, Kinder, die in häuslicher Umgebung verhungert sind beispielsweise. Denken Sie, das hat die Jugendämter sensibilisiert, da auch früher einzugreifen?
Es hat natürlich wachgerüttelt und wir hatten teilweise ja Brennpunkte, in denen auf einen Sachbearbeiter über 100 Kinder kamen. Da kann der Sachbearbeiter ja gar nicht im Einzelfall reagieren. Da muss man nochmal daran arbeiten, dass sich dieser Ruf ein bisschen verändert. Und das ist auch unsere große Herausforderung, dass Eltern oft sagen, wenn ihr mit dem Jugendamt zusammenarbeitet, dann sind wir die Doofen.
Welche Erfahrungen unterm Strich haben Sie mit der Polizei gemacht?
Sehr gute. Wir arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. Wir haben ja einmal oder zweimal im Monat Elterncafé. Da sitzt auch immer jemand von der Polizei dabei, damit auch die Eltern merken, das ist wirklich dein Freund und Helfer.
Die Journalistin, Fernsehmoderatorin und Schriftstellerin Gabriele von Arnim hat erlebt, was man niemandem wünscht. Ihr Mann, der bekannte Fernsehjournalist Martin Schulze, erleidet kurz hintereinander zwei Schlaganfälle, die ihn zu einem Pflegefall machen. 10 Jahre bis zu seinem Tod pflegt von Arnim ihn in der gemeinsamen Wohnung, immer am Rand der eigenen Überforderung, immer mit emotionalen Ausschlägen, immer in der Gefahr, sich selbst zu verlieren. Über diese 10 Jahre hat von Arnim ein beeindruckendes Buch geschrieben mit dem Titel »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«.
Ich habe unglaublich viel Angst gehabt, weil auch immer wieder irgendetwas passierte. Also dann die Thrombose, die Lungenembolie, ich will es gar nicht alles aufzählen, aber es war immer irgendeine neue Bedrohung da. Und ich glaube, das hat ihm das Leben schwer gemacht. Das hätte ich gerne nachträglich, würde ich das gerne ändern, wenn es denn ginge. Weil ich habe ihm mit meiner Angst auch ein Joch um den Hals gehängt. Also das war nicht gut.
Hatten Sie denn mit ihm eine konkrete Vereinbarung für die Zukunft, wie alles weitergeht, was man auch ärztlicherseits alles tun muss und tun soll, um ihm ein Leben zu ermöglichen?
Wir hatten die Vereinbarung, dass wenn es soweit ist und er stirbt, er will zu Hause sterben. Das habe ich auch so gehandhabt und musste kämpfen dafür, weil es immer wieder Ärzte gab, die sagen, wir müssen jetzt da noch das tun und nochmal ins Krankenhaus und hier nochmal eine Untersuchung. Und ich wusste am Ende, er will sterben. Es ist soweit, er kann nicht mehr. Aber das war ganz klar für ihn, er wollte zu Hause sterben, er wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus und er ist zu Hause gestorben.
Diese 10 Jahre mit ihm, war das ein halbwegs gleichbleibender Zustand auf einem niedrigen Niveau nach den beiden Schlaganfällen? Oder gab es da eine Bewegung, die eher immer nach unten ging? Oder gab es auch mal im Gegenteil Phasen, wo Sie dachten, jetzt wird es besser mit ihm?
Also es gab am Anfang, gab es eindeutig Phasen, in denen es besser wurde. Da konnte er dann das eine Bein ein bisschen bewegen und er konnte sich an einer Stange hochziehen und er konnte, er hat auch ganz viel an irgendwelchen Barrikaden, Zäunen, Stangen, hat er versucht zu laufen, was eine unglaubliche Anstrengung war für ihn. Also hier die Barrikade, da die Pflegerin oder ich. Das war eine Weile so. Ja. Da wurde es besser und da hat man Hoffnung gehabt. Das Sprechen wurde eigentlich nie wirklich besser. Und dann so die letzten Jahre ging es langsam abwärts. Und da wusste man, jetzt ist es endlich. Und ich wollte ihm die Möglichkeit geben zu sterben. Mhm. Also die Freiheit zu sterben und gleichzeitig wollte ich es nicht. Auch da wieder die Widersprüche. Also ich wollte, dass er gehen kann und nicht meinetwegen weiterlebt, aber ich wollte auf keinen Fall, dass er geht.
Wie ist Ihr Mann in all den Jahren mit den Grenzüberschreitungen klargekommen, die es ja zwangsläufig gibt, wenn ein Mensch in vollkommener Abhängigkeit von anderen lebt?
Naja, Berserker, der er war, war das für ihn eine unglaubliche Herausforderung. Er war wirklich komplett angewiesen auf andere, weil er quasi nichts alleine machen konnte. Und ich habe ihn immer sehr bewundert dafür, dass er trotzdem seine Würde bewahrt hat. Er ist in dieser ganzen Zeit, in die wir ihn pflegen mussten, hat er eine innere Unabhängigkeit bewahrt und hat sein Wesen behalten und ist ein freier Mensch geblieben.
Auf ihrer Homepage bezeichnet sie sich als Frau, Gespielin, Lebenskünstlerin und Tantrikerin. Allerdings seit inzwischen fast 2 Jahren hat sich dank Corona ihre Berufsausübung dramatisch verändert. Daria Onyer ist Sexarbeiterin und Domina. Sie arbeitet auch als Sexualtherapeutin und sie versteht sich vor allem als politische Aktivistin, die sich für die Belange ihres Berufsstandes einsetzt. Anfang Juni war sie zu Gast in SWR 1 Leute.
Ich komme aus einem total verklemmten Elternhaus. Also bei mir wurde nicht aufgeklärt und nicht über Sexualität geredet. Das, was ich gelernt habe, habe ich in der Schule gelernt, in der Bravo oder mit Freundinnen.
In der Bravo?
Ja, schon. Also wenn man über gar nichts reden kann in der Bravo, da hat man nackte Frauen, also nackte Jungs und nackte Mädchen gesehen. Man konnte unter Liebe, Sex und Zärtlichkeit Fragen stellen. Das war schon was, was mich aufgeklärt hat. Und ich hatte immer eine Riesenfaszination gespürt, die das Thema Sexualität anbelangt. Das heißt, ich habe selber super viel geforscht in Büchern und selber alles Mögliche ausprobiert.
Wobei in der Praxis Sie erstmal so den traditionellen Weg gegangen sind, der Sie, glaube ich, so haben Sie es irgendwo mal geschildert, nicht besonders glücklich gemacht hat.
Also mein Eindruck war damals, dass die jungen Männer, mit denen ich Sexualität exploriert habe, völlig überfordert waren mit mir. Das heißt, ich habe dann damit aufgehört und habe mich quasi normal benommen und normale Sachen gemacht und fand es aber alles sehr langweilig.
Was sind normale Sachen?
Naja, ich habe geküsst und normalen Verkehr gemacht und hab mich nicht mehr getraut, Sachen auszuprobieren oder darüber zu reden. Ich habe das alles irgendwie so mitgemacht, glaube ich. Und damit habe ich dann später aufgeräumt und habe angefangen, das, was mich interessiert hat, wirklich zu leben, auch in der Sexualität.
Aufgeräumt nach einem bestimmten Anlass, mit einem bestimmten Grund oder weil es plötzlich einen anderen Mann gegeben hat?
Nee, also ich habe tatsächlich irgendwann festgestellt, dass ich auf BDSM stehe und dass es da eine Faszination gibt und habe angefangen, in dem Bereich zu explorieren. Also
BDSM heißt?
Bondage, Submissive, oh Gott, SM.
Also früher nannte man es SM, glaube ich.
Ja, genau. Sadomaso. Und ich habe damals festgestellt, dass ich masochistisch veranlagt bin. Das heißt, dass ich mich gerne mal übers Knie legen lasse.
Und wie war das?
Es war toll. Aha. Also es hat Spaß gemacht, ich hatte Freude und das erotische Surrounding fand ich einfach faszinierend.
Thorsten Sträter ist gelernter Herrenschneider. Durch Gruselgeschichten, die er verfasst hat und im Internet veröffentlicht hat, wuchs seine erste Fangemeinde. Die zweite kam dann dank Poetry Slam und die dritte übers Fernsehen.
Ich bin einer der schlichtesten Leute, die rumlaufen. Ich weiß das. Das ist meine große Stärke, ist zu wissen, dass ich jetzt nicht so der Allerhellste bin. Das weiß ich. Das ist gar keine Koketterie. Wenn man das bei sich einschätzen kann, dass man sagt, diesen intellektuellen Maßstab würde ich bei mir nicht anlegen, ist das eine gute Sache. Also ich traue mir unbedingt über den Weg. Weil da man kriegt, was man sieht im Prinzip so. Es ist keine große Raketenphysik dahinter.
Du hast ja ganz unterschiedliche Phasen im Leben gehabt und sprichst auch sehr offen darüber, dass du in den 90er Jahren mal depressive Phasen hattest.
Ja, ich spreche aber auch offen über meine guten Phasen.
Wie hast du die denn überhaupt festgestellt? Also dieses ins Loch fallen,
oh, du merkst
den
das.
Eindruck zu haben, man kommt aus einer Situation nicht mehr raus. Das haben viele gerade im Zuge von Corona erlebt. Wie war das bei dir? Was gab es da auch einen Auslöser?
Es haben schon immer sehr, sehr viele Leute erlebt. Das wissen wir halt nicht. Und ich habe das an mir gemerkt, dass ich es war eine charmante Mischung aus, ich wollte nicht mehr leben und ich war nicht mehr arbeitsfähig und ich konnte das Haus nicht verlassen und ich habe Leergut angesammelt. Kein alkoholisches Leergut, aber einfach Leergut so. Und habe mich schlecht gefühlt und wollte nicht mit Leuten kommunizieren. Und das klingt alles so ein bisschen so, als wäre man verstimmt, aber es ist viel, viel schlimmer. Man kann nichts dagegen machen. Es ist wie eine Rüstung, die einem übergestülpt wird.
Was hat dir in der Situation geholfen?
Lange nichts. Man hat sich dann einfach gesagt, ja, dann ist das so. Dann
war es
ein bisschen lange, ein paar Jahre. Also kann ich gar nicht mehr so genau bemessen, ob das ein Jahr war oder drei. Die Zeit vergeht auch anders dann. Bis mir ein Freund, ein guter Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, geraten hat, mal zum Arzt zu gehen, was ich als Idee absurd fand. Was soll ich mal machen? Der sieht ja nichts. So, ne? Es gibt nichts zu schienen. Und dann habe ich es trotzdem gemacht und der Arzt hat mir damals seltsame Spritzen gegeben, die extrem muskelentspannt waren, was schon geholfen hat. Das war nämlich eins der Probleme, die das auch mit sich bringt. Wahnsinnige Verkrampfung. Und speziell die ersten 4 Stunden nach der Spritze waren immer sehr, sehr lustig. Und man war sehr entspannt und dann hatte es so eine Depotspritze und dann gab es später Tabletten. Also alles Sachen, die mir dann geholfen haben. Und die Leute sagen, ich kenne natürlich auch genug Leute, die sagen, ja, aber Tabletten, man muss es erstmal ohne schaffen. Und das ist sicherlich ehrenwert, aber eine dekadente Ansicht. Denn wenn du dich umbringen willst, nimm lieber Tabletten. Ich glaube, es ist das kleinere Übel. Und so war das halt. Und ansonsten, ich weiß nicht viel über Depressionen. Also ich kriege immer mehr mit, ich rede mit vielen Experten. An sich fahre ich nur den schwarzen Wagen. Ich bin nicht der Mechaniker.
Wie hat dich die Zeit denn verändert? Du hast doch jetzt wahrscheinlich einen anderen Blick auf die Menschen, oder?
Auf die Menschen nicht, nein. Ich habe natürlich einen anderen Blick auf Menschen, die unter Depressionen leiden, weil ich die erkennen kann.
Nora Bossong schreibt Gedichte, Romane und Essays, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Für ihren gerade erschienenen politischen Textband reiste sie beispielsweise zu den Gelbwesten nach Paris, zum Prozess gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher nach Den Haag und sie erkundete Gegenden in Ostdeutschland, die sonst wenig Besuch bekommen.
Was mir dort aufgefallen ist, ist zum einen, dass diese Leute sich von den Großstadtmenschen sehr oft abgelehnt fühlten. Und zwar, bevor man überhaupt mit ihnen geredet hat, war das Urteil über sie eigentlich schon gefällt. Ich habe auch mit einem Pastor dort gesprochen, der auch seine Schwierigkeiten hatte mit dieser Position. Und da ist mir einfach nochmal sehr, sehr klar geworden, wie enorm das Gespräch zwischen Großstadt und ländlicher Bevölkerung einfach abgebrochen ist und nicht mehr intakt ist.
Gibt es diese Arroganz dort von den Menschen von außerhalb, die es besser wissen für diese Menschen? Haben Sie das beobachtet?
Ganz sicher. Und ich habe es dann ja auch mit einer sehr netten, das muss ich dazu sagen, sehr netten Klimaaktivistin ein Gespräch geführt. Aber die wusste es natürlich auch besser. Die war deutlich jünger als ich und die wusste, wie es richtig geht. Das haben die Leute vor Ort etwas anders gesehen und auch diese Besetzung vom Tagebau mit diesem Gestus, so, wir retten jetzt die Welt und es ist alles heldenhaft, was wir tun. Das hat mich sehr an meine eigene Greenpeace-Phase erinnert. Ich war irgendwie mit 18, 19 bei Greenpeace und halte natürlich, diese Klima- und Umweltfragen sind essentiell. Natürlich, wir müssen daran. Aber das, was mir wirklich nicht gefällt, ist dieser Gestus des Heldenspielens. Das hat mich damals schon genervt. Das waren ganz starke Hierarchien, also diese antihierarchische Linke, die eigentlich unterschwellig in totalen hierarchischen Strukturen denkt, geht mir unfassbar auf die Nerven. Und sich selbst dadurch zu überhöhen, dem eigenen Leben Bedeutung geben, dadurch, dass man heldenhaft agiert, anstatt vielleicht einfach ein bisschen ruhiger zu bleiben und sich wirklich zu Gedanken zu machen, wie können wir die Dinge denn ändern? Wo sind denn hier Lösungswege?
Das ist ja die große Frage, denn es soll ja am Ende immer um Lösungen gehen. Wir hatten neulich einen Soziologen, Wirtschaftssoziologen, Professor Klaus Dürre in der Sendung, der einen neuen Klassenkampf beobachtet, der auch mit Fridays for Future-Leuten gesprochen hat, aber eben auch mit einer Arbeiterbewegung. Und das Fazit am Ende war, dass im Grunde die Klimaaktivisten eher in Richtung Arbeiterschaft denken müssen und die Arbeiter auch in Richtung Klimanachhaltigkeit. Wäre das ein Lösungsansatz? Wie offen sind die Menschen, die Sie getroffen haben in Jenschwalde, dafür?
Ich glaube, im Moment sind die Leute wenig offen. Man muss überhaupt erstmal wieder eine Durchlässigkeit schaffen. Und das bedeutet, dieser Weg ist eigentlich der richtige. Überhaupt erstmal wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen. Dann fällt auch der zweite viel leichter, weil man merkt, das Gegenüber ist auch bereit zuzuhören.
Deutschland und die 80er Jahre. Helmut Kohl und die geistig-moralische Wende, die Angst vor Atomraketen und die Friedensbewegung. Musikalisches Neuland mit der Neuen Deutschen Welle und modisch-ästhetisch ein Irrlichtern zwischen dadaistischen Dauerwellen und aufgepumpten Schulterpolstern. Über dieses ereignisreiche Jahrzehnt hat Jens Balzer ein Buch geschrieben mit dem Titel High Energy. Balzer arbeitet als Journalist, Kolumnist und Schriftsteller in Berlin. Ende Juni war er bei uns.
Die Jungs hatten alle diese charismatischen Seitenscheitel. Das Haar musste besonders fluffig getragen werden. So. Dann prototypischer Popper in der Fernsehkultur ist dann natürlich mit Dr. Udo Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik. Ne? Also das ist dann der junge Brinkmann, der auch mit diesem berühmten Sprung über die Golf-Cabrio-Tür, der hat ja in der gesamten Schwarzwaldklinik-Serie nicht einmal seine Wagentür aufgemacht, weil er mal so energetisch da reingehechtet ist.
Okay.
Das war die andere Sache.
Dann gab es damals die Punks mit den entsprechenden Figuren und diesem Tiersymbol der Ratte?
Das war schon ein bisschen später in den 80ern, aber das dann durch die sogenannten Straßenpunks
Da gehörten aber nicht zu.
Zu den Straßenpunks nicht. Ich gehörte dann eher zur Abspaltung der sogenannten Gothics und Gruftis. Also wir waren alle irgendwie
schwarz.
Hörten im Grunde dieselbe Musik, waren aber schwarz angezogen, malten uns Kajal unter die Augen, guckten traurig und hörten dann vor allem The Cure und New Order und Joy Division. Also genau, ja.
Warum damals diese Faszination für diese Gothic-Szene?
Im Nachhinein glaube ich, dass es auch was mit der Stimmung dieser Zeit zu tun hatte. Ne? Es herrschte eben so eine endzeitliche, apokalyptische Stimmung, die wurde in unterschiedlichen Arten gespiegelt in der Popkultur. Also bei den Punks ganz klar, dann mit so einem auch so wirklich so nihilistischen, es ist jetzt eh alles zu Ende, dann können wir auch zurück zum Beton gehen, so alles kaputt und Freude am Kaputten. Bei den Ökos, wo dann die Grünen als parlamentarischer Arm dann so in die Mitte der Gesellschaft einzogen, dann mit diesen, wie wir gerade schon gehört haben, diesen Udo Lindenberg-Songs, so etwas Pathetischen, wozu sind Kriege da? Irgendwie. Und dann bei den Gothics eher in so einer Art Rückzug ins Innerliche. Ne? Das ist ja eigentlich wie so eine romantische Jugendkultur, die sich vor allem darin gefiel, traurig, betrübt, introvertiert zu sein. Und wenn jetzt schon alles den Bach runtergeht, dann zumindest die letzten Jahre mit
Haltung.
Mit Haltung, aber auch so einem wohligen Weltschmerz zu genießen. Also man hört im Grunde damals The Cure und Joy Division, wie man vorher dann vielleicht die Leiden des jungen Werthers gelesen hätte.
Und klischeehaft hat sich diese Gothic-Szene dann vorzugsweise auf Friedhöfen getroffen.
Das kam ein bisschen später. Also diese Friedhofsszene, das war jetzt nicht meine. Also ich kenne das auch noch, aber so Rotwein auf Friedhöfen getrunken habe ich nie. Man hat sich dann tatsächlich eher irgendwie bei Konzerten gesagt. Es waren ja eigentlich alles, also jetzt kann ich für mich sagen, das ist auch interessant, soziologisch im Nachhinein betrachtet, irgendwie alles einsame Jugendliche vom Dorf, irgendwie, die im Grunde da, wo sie herkamen, niemand hatten, der genauso drauf war wie sie. Und da boten dann wirklich solche Lifestyle-Phänomene und solche musikalisch begründeten Kollektive die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.